herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Montagabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Warum eigentlich kritisieren Wessis so häufig die Ossis? Warum fühlen sich so oft Ossis von Wessis übervorteilt? Sind wir denn nicht gleich? Alles Deutsche, seit 35 Jahren, Gott sei Dank, wieder vereint. Warum der Osten anders bleibt, beschreibt unser Gast in seinem neuen Buch Ungleich vereint. Sozialwissenschaftler und gebürtiger Rostocker, Professor Steffen Mau. Ganz herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, danke für die Einladung.
Seien Sie mal ganz ernsthaft, wieso wird eigentlich ganz häufig der Osten als problematisch angesehen?
Ja, weil er anders ist als der Westen und weil wir immer eine Vorstellung hatten, ja, die Transformation bedeutet letzten Endes, dass sich der Osten dem Westen anverwandelt.
Aufbau Ost. Transformation nach 89.
Ja, nach 89. Aufbau Ost war ja eigentlich Nachbau West, ne? Also man hat alle Institutionen ganz genau nachgebaut im Osten und da hat man sich so vorgestellt, auch alle Mentalitäten, alle kulturellen Prägungen, vielleicht auch die politischen Orientierungen, die würden sich auch ein Stück weit verwestlichen und heute sehen wir, dass das nicht so ist und diese Übergangszeit wurde schon oft schon als problematisch beschrieben. Aber jetzt mit den Wahlergebnissen blicken natürlich viele noch mit mehr Besorgnis auf den Osten und sagen, was ist denn da los? Aber es ist sicherlich auch so, dass es so etwas gibt wie eine westdeutsche, ja, ich nenne es mal ein bisschen hochtrabend, Referenzgesellschaft. Ne? Also der Westen hat den Standard gesetzt, hat gesagt, wie es sein soll und der Osten musste sich daran orientieren oder anpassen. Und dann all das, was dann nicht glückt oder was nicht in Richtung Anpassung läuft, das wird dann eben als Abweichung oder auch als problematisch beschrieben.
Also könnte man sagen, es ist wie im Leben, wenn man eine zu hohe Erwartungshaltung hat, wird man oft enttäuscht.
Ja, man könnte auch sagen, das war eine naive Annahme damals. Wenn sich zwei Menschen finden und einer ist groß und einer ist klein, ja, dann sind die jetzt auch nicht 30 Jahre zusammen und dann sind sie beide gleich groß, ne? Sondern die bleiben natürlich mit ihren Eigenschaften auch erhalten, aber sie formen auch was Drittes, können eine tolle Partnerschaft haben und so ist das, glaube ich, Ost und West ganz genauso, ne? Wir sind ja vereint, es gibt auch viele Einheitserfolge, aber diese Vorstellung, dass all das, was jetzt ostdeutsche Prägung ist oder auch lange Geschichte, dass das irgendwie verschwindet, die war, glaube ich, ein Irrglauben. Und das sehen wir heute ein Stück weit deutlicher als vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren. Deswegen diskutieren wir das heute auch anders.
Und interessanterweise Unterschiede zwischen Nord und Süd, ich sag mal zwischen Schleswig-Holsteiner und Bayern, die werden akzeptiert.
Ja, das Saarland ist 1957 der Bundesrepublik beigetreten. Da kann man auch in vielerlei Hinsicht die Vereinskultur, die Parteienstrukturen sind auch noch immer anders. Also es gibt diese Prägekraft und wir sehen das in vielen anderen Ländern auch, ne? Also Nord- und Süditalien werden niemals vollständig gleich sein. Nord- und Südschweden auch nicht. Oder Nord- und Südengland von den Südstaaten in den USA ganz zu schweigen. Also, dass das so einfach verschwindet und dass man sich irgendwie auf einem gemeinsamen Niveau einpegelt, ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Wir haben ja in Deutschland eine extrem starke, auch regionale Differenzierung. Wir sind ein föderaler Staat, also es gibt viele Unterschiede. Und so wird es auch im Ost-West-Verhältnis wahrscheinlich weiter bestehende Unterschiede geben.
Vielleicht werden wir das heute nicht weiter nur problematisieren, sondern auch Unterschiede zu schätzen lernen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind. Dankeschön.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Ja, erst Rücktritte bei den Grünen, jetzt bei der SPD. Steffen Mau, wie lange, glauben Sie, hält die Ampel noch?
Ich glaube, bis zum nächsten Herbst, weil jetzt die Beteiligten nichts gewinnen können, wenn sie aussteigen. Die Umfragen sind ja so, dass sie zum Teil auch fürchten müssen, überhaupt dann in den Bundestag hineinzukommen. Also wenn man an die FDP denkt. Und das sorgt natürlich dazu, dass es noch ein Stück weit irgendwie so ein Durchhalten gibt. Aber es wird sich jetzt auch im letzten Jahr nicht viel politisch mehr bewegen. Die meisten Gesetze sind auch verabschiedet. Es gibt noch ein paar größere Streitpunkte, Rente und andere Dinge. Aber man wird sich letzten Endes dahin rüber retten. Und dann wird man im nächsten Jahr ganz massiv natürlich mit dem Wahlkampf beginnen und sehen, wie sich das dann so weiterentwickelt. Aber ich glaube nicht, dass die Ampel jetzt zusammenkracht.
Ja, wobei man tatsächlich auch sagen könnte, ich habe ein Mikrofon reinbekommen, weil meins offensichtlich ein kleines Problem hat, mein Mikrofon hier am Revers. Aber bei der FDP sagt man ja auch, Mensch, wenn Sie jetzt nicht rausgehen, dann gehen Sie komplett unter.
Ja, aber wenn es jetzt Neuwahlen gäbe innerhalb einer kurzen Frist, ich glaube nicht, dass das für einen solchen starken Zuspruch sorgen würde. Und die FDP muss sich dann auch personell noch mal irgendwie aufstellen. Denn jetzt die Fokussierung auf den Finanzminister, also auf Christian Lindner, auf eine Person, die mag für eine Zeit gut gewesen sein, aber jetzt ist das Personaltableau ja relativ eng. Ne? Die FDP hat jetzt nicht 4 oder 5 interessante Leute, die sie da in die erste Reihe zaubern könnten. Und dann hält man erstmal an Christian Lindner fest. Also wie gesagt, ich bin da eher der Meinung, dass es so weitergehen wird. Man hat sich ja jetzt schon eine ganze Weile durch die Zeit durchgerumpelt, ohne dass man irgendwie nach außen eine Geschlossenheit, auch eine einheitliche Kommunikationsstrategie erkennen konnte. Und das würde mich jetzt wundern, wenn man das jetzt ein paar Monate oder ein Jahr vor der Wahl aufgibt.
Sehr gelassen, wie Sie das analysiert haben. Gut, wenn man einen Sozialwissenschaftler im Studio hat. Steffen Mau, Professor Steffen Mau, heute Abend unser Gast. Ein kurzes Porträt und ein Vorgeschmack auf das, über das wir uns unterhalten wollen, jetzt von Andreas Moll.
Wie so viele aus seiner Generation hat dieser Mann zwei Leben. Das Leben im vereinten Deutschland und das Leben in der DDR. Soziologe Professor Steffen Mau von der Humboldt-Universität Berlin wächst in den 70ern im Neubauviertel Lütten-Klein auf, einer Rostocker Plattenbausiedlung. Ein Freiluftexperiment, bei dem die Arbeiterklasse im Vordergrund steht und alle gleich sein sollen.
Es war ja schon der Versuch dieser Wohnungsbaupolitik, die Lebensweisen zu vereinheitlichen. Ob das jetzt ein Professor war oder ein Opernsänger oder eine Chemielaborantin, die haben alle gleich gewohnt.
Für sein Buch ist er aus Berlin-Mitte nach Lütten-Klein zurückgekehrt. Eine soziologische Bestandsaufnahme. Vorm 35. Jahrestag des Mauerfalls konstatiert er, Ost und West sind immer noch ungleich vereint. Der Osten hat seine eigene Identität.
Wenn sich ein Paar bildet, dann lösen die ihre Identitäten auch nicht auf. Wenn jemand groß und klein ist, dann treffen die sich nicht in der Mitte, sondern die bleiben groß und klein. Und so ist das im deutsch-deutschen Verhältnis in gewisser Weise auch.
Der Osten bleibt anders. Warum das so ist, weiß Makrosoziologe Professor Steffen Mau.
Da muss ich gleich ganz kurz einhaken. Makrosoziologe. Es gibt auch Mikrosoziologie oder Soziologen, Soziologinnen selbstverständlich und Normalsoziologie. Was ist denn jetzt die Makrosoziologie?
Ja, Mikro ist eher, das sind Leute, die sich mit Familien, mit Klassenräumen, mit Freundschaftsnetzwerken beschäftigen. Und Makrosoziologen, die machen das große Ganze, also Ungleichheitsstrukturen, Fragen des sozialen Wandels, gesellschaftliche Transformation. Die vergleichen auch gerne Gesellschaften, also die gehen wirklich dann auf die größeren Strukturen ein. Gibt ja auch Makroökonomen zum Beispiel, die dann ganze Volkswirtschaften untersuchen. Und so ähnlich machen wir das auch. Wir untersuchen ganze Gesellschaften.
Was für Punkte vergleichen Sie?
Das ist unterschiedlich. Also die demografische Situation, die Sozialstruktur, Mentalitäten, auch Fragen sozialer Mobilität. Wer steigt auf und wer steigt ab und aus welchen Gründen? Auch regionale Mobilität kann man untersuchen. Und man kann natürlich sich auch mit politischen Systemen beschäftigen, also mit politischen Orientierungen, mit Parteienstrukturen, Mitgliedschaften in Parteien. Das ist relativ breit.
Gucken wir uns doch einfach mal ein paar Zahlen an, die gerade diesen Ost-West-Unterschied deutlich machen. Andreas Moll hat da mal einige vom aktuellen Zensus rausgepickt.
Unterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern, es gibt sie. Und das nicht nur bei Wahlergebnissen. Beispiel Arbeitslosenquote. Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen seit 2002 zeigt, die Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland ist deutlich zurückgegangen, liegt aber 2 Prozentpunkte über der im Westen. Das mittlere Einkommen betrug 2023 im Westen 4.578 und im Osten 3.754 Euro brutto. Der AfD-Zweitstimmenanteil war in den ostdeutschen Ländern bei der letzten Bundestagswahl etwa doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt von 10.3%. In Sachsen lag die AfD bei 24.6, in Hamburg bei 5%. Laut Zensus 2022 hat der Anteil junger Erwachsener in vielen Landkreisen des Ostens verglichen mit dem von 2011 deutlich abgenommen. Die Betreuungsquote für Kinder unter 6 Jahren hingegen ist in Ostdeutschland deutlich höher als in Westdeutschland. Während in den alten Bundesländern nur gut jedes dritte Kind im Vorschulalter in einer Kindertageseinrichtung betreut wird, ist es in Ostdeutschland einschließlich Berlin mehr als jedes zweite. Nach dieser Analyse von NDR Data gibt es also auch positive Zahlen.
Ja, gerade beim Thema Betreuungsquote war ich doch sehr überrascht, muss ich sagen. Erstens, wie wenig tatsächlich bei uns im Westen, also bei uns ist ja eigentlich unverschämt zu sagen, bei uns im Westen, aber zumindest im Westen, weil ich bin nun mal im Westen aufgewachsen, ja. Sie sind im Osten. Also insofern können wir das tatsächlich mal mit ins Spiel bringen. Aber wie wenig Kinder im Westen betreut werden und im Vergleich dazu im Osten? Ist das nur eine Reminiszenz an vergangene Zeiten?
Ja, in gewisser Weise setzen sich da Muster fort, die vorher auch schon existierten. Im Osten war ja die Betreuungsquote immer sehr hoch, auch die Erwerbsbeteiligung von Frauen. Im Westen gab es eben lange Zeit ein dominierendes auch Hausfrauen- oder Zuverdienermodell. Da brauchte man keine Kinderbetreuungseinrichtung. Die Nachfrage nach Fachkräften wurde eben stark über Zuwanderung bedient. Das gab es in Ostdeutschland nicht. Also es gibt unterschiedliche Strukturen. Oft sagt man ja, der Osten verändert sich nicht so stark. Man könnte auch sagen, der Westen verändert sich auch nicht so besonders stark. Wenn man jetzt sagt, okay, wir haben ja eigentlich das Ziel, eine vollständige Betreuung auch anzubieten. Das wird in vielen Landkreisen gar nicht erreicht. Auch bei anderen Dingen, Gender Pay Gap, also die unterschiedliche Bezahlung zwischen Männern und Frauen, da gibt es im Osten eigentlich keinen Unterschied. Da gibt es sogar Landkreise in Ostdeutschland, wo die Frauen im Durchschnitt mehr verdienen als die Männer. Ist interessant. Und im Westen, obwohl man immer sagt, man möchte diesen Pay Gap verringern, ist das relativ stabil. Verändert sich das nur sehr, sehr langsam. Ne? Also es gibt eine bestimmte Trägheit der sozialen Verhältnisse. Und da könnte man sich schon wünschen, dass der Westen sich eher dem Osten annähert als umgedreht. Wir würden ja uns nicht wünschen, dass im Osten jetzt der Gender Pay Gap größer wird oder die Theaterdichte ist im Osten höher. Da möchten wir jetzt auch nicht auf das westdeutsche Niveau zurückkommen.
Ja, aber ich sag mal, wir sind jetzt fast 35 Jahre ein Land. Und trotzdem gibt es noch Einkommensunterschiede. Wie kann denn sowas eigentlich sein?
Ja, das ist einfach so. Es gibt starke Beharrungskräfte. Und im Osten waren die 90er Jahre eben damit verbunden, dass es Massenarbeitslosigkeit gab, auch einen sehr starken Kahlschlag in der Industrie. Innerhalb von 4 Jahren wurden 75% aller Industriearbeitsplätze abgebaut. Das muss man sich erst mal vorstellen. 80% aller Familien gab es Erfahrung von Langzeitarbeitslosigkeit. Und das hat natürlich Folgewirkungen. Und das wird sich möglicherweise ändern. Denn wir haben im Osten ja jetzt eine Situation, wo wir einen ganz starken Fachkräftebedarf haben. Ne? Durch die demografischen Unterschiede. Ostdeutschland ist eine Schrumpfgesellschaft, hat viel mehr ältere Leute. Das kann man jetzt schon sehen, so in Ländern wie Thüringen, da haben wir in ein paar Jahren eine Situation, dass 100 Leute aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und nur 50 reinkommen. Und dann müssen die Unternehmen, um dann überhaupt noch Fachkräfte zu finden, müssen die natürlich mehr bezahlen. Also ich glaube, da könnte sich noch mal was verschieben. Über den Wettbewerb. Also erst hatte man eine Arbeitsplatzknappheit, ne? Also mehr Leute als Arbeitsplätze. Jetzt in Zukunft wird das ganz, ganz genau andersrum sein. Und die demografische Frage ist die größte Herausforderung für Ostdeutschland. Der Westen ist eine Wachstumsgesellschaft. Ne? Da wohnen heute 60% mehr Menschen, als wenn man das jetzt mit 1920 oder 1915 vergleicht. Im Osten dagegen 15% weniger. Also es gab einen Abstrom vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs, danach, während der Zeit der Existenz der Mauer auch. Und dann seit 1989/90 sind noch mal 1,8 Millionen Menschen weggegangen. Und jetzt ist das ein bisschen ausgeglichen, aber man sieht vor allen Dingen bei den jungen Leuten, dass es nach wie vor auch einen Abstrom gibt. Ne? Bei den 19- bis 29-Jährigen gehen mehr Leute aus Ostdeutschland weg, als hinkommen.
Warum gelingt es den östlichen Bundesländern nicht, diese jungen Menschen zu halten?
Bestimmte Karrieren kann man nach wie vor nicht in Ostdeutschland machen. Also es gibt eine andere wirtschaftliche Struktur, viel kleinteiliger, weniger große Unternehmen, wo man auch tolle Karrieren machen kann. Ne? Also wenn man in Stuttgart lebt und da zum Daimler geht oder nach Bremen, dann kann man eben auch tolle Aufstiegskarrieren innerhalb von Unternehmen machen. In Ostdeutschland ist das begrenzt. Wir haben vielmehr auch Eigentümer geführte Unternehmen. Da sind natürlich die Möglichkeiten, sozusagen danach zu folgen, sehr, sehr begrenzt. Und es gibt auch keine großen Behörden. Die Universitäten sind ein Stück weit weniger erfolgreich als in Westdeutschland. Und das führt dann dazu, dass viele Leute eben weggehen. Und junge Leute gehen auch gern dahin, wo schon andere junge Leute sind. Ne? Also man möchte gern eben in einer oft urbanen Struktur. Ostdeutschland ist ländlicher geprägt. In Leipzig haben sie das Thema nicht. Ne? Leipzig ist eine extrem attraktive Stadt. Auch Rostock ist eine sehr attraktive Stadt. Da haben sie mehr Zustrom als Abstrom. Also da wollen mehr Leute hin. Aber in diesen kleinen und Mittelstädten und den ländlichen Räumen gibt es eben nach wie vor eine starke Abwanderung. Und das findet man natürlich auch im Westen. Das ist nicht nur ein östliches Phänomen. Aber im Westen gibt es mehr große Städte und auch mehr Universitätsstädte. Und da fällt das dann nicht so stark auf.
Jetzt hatten wir Wahlen. Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Wie beurteilen Sie aus soziologischer Sicht das Abschneiden der AfD und auch des BSW?
Ja, es ist ja interessant. Wir haben ja lange gedacht, im Osten ist das Parteiensystem eigentlich so ähnlich wie im Westen. Da war eigentlich nur die PDS in den 90er Jahren und dann die Linke waren irgendwie so ein Sonderfall. Die Linke ist dann auch in Westparlamente hineingekommen. Und jetzt haben wir eigentlich eine extrem unterschiedliche Parteienstruktur Ost und West. Also die AfD ist im Osten doppelt so groß wie im Westen. Bündnis Sahra Wagenknecht bei der Europawahl hat die in keinem westlichen Bundesland über 5% bekommen. Im Osten überall zweistellig. Die Ampelparteien sind sehr klein geworden. In Brandenburg halten sie sich noch.
Also ausgeschieden, ja, aus dem Landtag.
Genau, in Mecklenburg, die Grünen sind rausgegangen. In einigen dann die FDP in allen Landtagen. Und da sieht man schon, dass bestimmte Unterstrukturen der Parteien fehlen. Ganz wenig Mitglieder im Osten. Also die Parteien sind mitgliederschwach. Es gibt auch keine Parteimilieus, die irgendwie das stabilisieren könnten. Und dann kommen eben solche Parteien wie BSW, die letzten Endes ist ein Wahlverein für eine Person. Die haben ja ganz wenig Mitglieder, sind keine mitgliedschaftsgetragenen Parteien. Und dann natürlich die AfD, die seit den 90er Jahren, da gab es schon starke rechte Netzwerke in einigen ostdeutschen Bundesländern. Das hat sich über die Zeit entwickelt und davon profitiert die AfD heute. Und dann gibt es im Osten eben eine stärker auch veränderungserschöpfte Gesellschaft, auch durch diese turbulenten Transformationsjahre der 90er. Und dann sagen viele Leute, ja, wenn jetzt noch Migration kommt, da möchte ich nicht mehr mitmachen. Ne? Das wird dann abgelehnt und da sowohl Bündnis Sahra Wagenknecht wie auch die AfD sind ja migrationsskeptische Parteien.
Ist das auch ein bisschen gelerntes Verhalten? Weil wir dürfen nicht vergessen, 89 ist aus der Bevölkerung heraus entstanden. Das heißt, es gibt einen gewissen Erfahrungshorizont, dass ich mit meiner Stimme etwas verändern kann, etwas bewirken kann. Da ist im Westen häufig auch Resignation vorhanden und Bindung an Parteien, die schon immer gewählt worden sind. Ist da im Osten eher so eine Veränderung? Also ich verändere etwas mit meiner Stimme?
Ja, aber weniger sozusagen über zum Beispiel die klassischen Verfahrensroutinen, die wir haben, ne? Die Mitwirkung in Parteien. Da würde man sagen, okay, das ist im Osten eigentlich nicht stark etabliert, sondern wenn die Leute irgendwie sich beschweren wollen, dann gehen sie relativ schnell auf die Straße. Ne? Diese Form des, wie wir das häufig nennen, unkonventionellen politischen Verhaltens, das ist in Ostdeutschland stärker verbreitet, aber natürlich auch Form von Radikalisierung, also bestimmte Positionen und Meinungen können nicht eingehegt werden und die klassischen Parteien sind eigentlich wenig in der Lage, so Konfliktlagen, die da vorhanden sind, auch Stimmung vor Ort, irgendwie zu adressieren und die einzubinden. Und das führt eben zu einer starken auch Auseinanderentwicklung von der politischen Ebene, von der Ebene der Entscheidungsträger und von der allgemeinen Bevölkerung. Und bestimmt der Frust, der ja da ist im Osten. Ne? Es gibt einen Unmut. Es gibt auch
nicht
viel.
Nur im Osten, muss man fairerweise sagen.
Ne? Nicht nur im Osten, überall, aber im Osten ist das besonders stark. Der kann sich irgendwie nicht richtig artikulieren. Und das führt dann häufig eben auch zu einer sehr aufgeheizten Stimmung. Und dann kommt auch im Osten natürlich dazu, dass es auch eine Prägung durch die DDR gegeben hat, wo man auch sozusagen dann in autoritären Strukturen aufgewachsen ist. Man hat sich zwar die Demokratie selbst...
Da ist man eher skeptisch gegenüber diesen autoritären Strukturen.
Ja, das zum einen, aber auch skeptisch überhaupt gegen staatliche Autoritäten, die staatliche Entscheidungsebene. Und dann geht man oft gleich in Fundamentalopposition. Ne? Also da wird das gleich herausgefordert. Und dann, glaube ich, gibt es auch noch eine eigenständige Wirkung der Vereinigung selbst. Da haben auch viele Leute, die erst im Herbst 89 sich emanzipiert haben, auch zum ersten Mal als politische Subjekte verstanden haben, da sind die in eine Situation hineingekommen, wo die Wiedervereinigung eigentlich sowas war, ja, man tritt jetzt einer fertigen Ordnung bei und hat da eigentlich nicht so richtig viel mitzubestimmen. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie kommen aus einer autoritären Familie, dann sagen Sie irgendwann Ihren Eltern, ich ziehe aus, mir reicht's. Sie laufen in die nächste Bar, lernen eine wunderbare Person kennen und die sagt, ja, zieh doch bei mir ein, ich habe hier ein richtig schönes Haus oder eine schöne Wohnung. Dann ziehen Sie da ein und am nächsten Morgen sagt die Person, ja, aber dein alter Rucksack, der soll bitte draußen bleiben. So. Und die Zahnbürste muss rechts stehen und nicht links. Ist erstmal ein bisschen auch frustrierende Erfahrung. Und so ging es vielen Ostdeutschen natürlich mit der deutschen Einheit. Die wollten sie. Es war mehrheitlich also auch ein sehr, sehr starker Wunsch. Aber bestimmte Dinge, die da mitkamen, die hat man dann nicht mehr so gut verkraftet und ist da oft eben dann auch in so eine Art Frustsituation hineingerutscht.
War eigentlich erwartbar, könnte man fast so ein bisschen...
Ja, im Nachhinein würde man schon sagen, das ist ein sehr enttäuschungsanfälliger Vorgang dann. Ne?
Wir wollen mal ein bisschen auf die Menschen uns einlassen. Kolja Robra hat jemanden getroffen, der auch aus ihrem Heimatort stammt und hier immer noch sehr, sehr gerne lebt.
Ungleichheit, Ungerechtigkeiten, sag ich mal so, ja, ich setze mich da eigentlich nicht so viel mit auseinander, weil das Leben schreibt ja sein eigenes Buch.
Ja,
Gleichbehandlung, das ist ja gar kein Thema. Ich habe ja auf dem Bau jeden Tag mit Ausländern zu tun oder mit fremden Leuten, die ich nicht verstehe, die mich nicht verstehen. Aber es muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Ne? Das wird ein halber Film mit uns hier. Schneid das Bus weg. Also, ich bin der Frank aus Rostock. Ich bin in Rostock geboren, bin 56 Jahre alt, wohne über 40 Jahre lang in Klein. Es ist meine Heimat und ich habe sie auch nie verlassen. Und man liebt ja seine Heimat. Ich habe hier meine Arbeit, ich habe hier meine Liebe. Ich habe hier meine Kinder großgezogen und werde sie wahrscheinlich auch bis zum Lebensende bleiben. Bei jeder kleinsten Sache laufen alle weg. Ich bin hier nicht weggelaufen. Ich habe nach der Wende wirklich zu tun gehabt, auf dem Bau mit meiner Arbeit. Und dann haben sie zu dir gesagt, du kannst doch woanders hingehen. Es gibt genug Leute da. Weißt du, und nun bin ich 30 Jahre in derselben Firma und fast 41 Jahre auf dem Bau als Maurer tätig und Kranführer. Und die schimpfen alle vorm Fernsehen. Aber eine Demokratie besteht ja auch daraus, dass ich sagen kann, ich kann meine Meinung, auch wenn sie jedem nicht passt, auch mal öffentlich sagen. Also, warum soll ich davor Angst haben? Ich bin ja kein Staatsfeind. Ich bin ja ein Steuerzahler. Komm rein.
Jetzt ist sie wieder gerade.
Ja, so sieht's aus, ne? Was brauchen wir zum Leben? Sag's mir. Eine vernünftige Arbeit? Menschen, die zu einhalten? In einem Staat zu leben, wo man auch seine Meinung sagen kann? Und eine kleine Wohnung. C'est la vie. Und das Glück ist perfekt. Ja. Auch wenn es manchmal schwer gefallen ist und wir hatten wirklich schwierige Zeiten. Ich sag gerade nach der Wende, wo alles, vieles kaputt war. Und es hat ja auch lange gedauert, bis, sag ich mal so, Lünklein hat sich wunderbar entwickelt als Zentrum, weil jeder will ja gut leben. Es ist eigentlich wirklich alles da, was man braucht zum Leben. Und das macht halt so ein Stadtteil wie Lüttenklein eben lebenswert. Also auch für Leute, die jetzt wirklich nicht mehr mobil sind. Ältere Leute, die Straßenbahn ist da, die Busse fahren. Man kommt überall hin, Ärztehäuser. Außer natürlich ein paar Kleinigkeiten, die man beobachtet. Den Verfall der, zum Beispiel in der Infrastruktur, die Gehwege. Also für alte Leute sehr schwierig. Das sieht man ja hier überall, weil ich bin ja auch irgendwann alt und pflegebedürftig und ja. Bin dann auch in der Schiene drin, noch kann ich und wie gesagt, also da mache ich mir ein bisschen Sorgen drum. Bin mit dem zufrieden, was ich habe. Ich muss nicht im Überfluss leben, ich brauche kein großes Haus. Und guck mal, wenn du hier rausguckst, das ist doch schön, oder nicht? Guck mal, hier unten sitzt das Kaninchen immer, der Hase immer. Das ist toll, das ist, wo hast du sowas, ne? Es kann nicht jeder ein Haus haben. Und es kann auch nicht jeder zwei Autos besitzen. Ne? So sieht's aus. Was anderes kann ich nicht sagen, der Tor. Ich muss ja noch Wäsche bügeln.
Ja, simple Wahrheiten einfach mal auf den Punkt gebracht. Großartig, finde ich ganz toll. Lüttenklein, wir wollen mal drüber sprechen. Wie war das Leben in der DDR? Sie sind Jahrgang 1968. Auch eben in Lüttenklein aufgewachsen. Sie haben darüber auch ein Buch geschrieben. Das hier ist Lüttenklein, wo wir uns befinden, so von der Kulisse. Wir haben sogar noch einen Trabi aufgebracht. Eine Simpson ist hier noch. Also es ist, erzählen Sie uns.
Simpson heißt
Simpson, Entschuldigung, ja. Simpson. Ich komme immer über die Simpsons. Ich weiß okay. Auch nicht. Also eine Simpson auf jeden Fall. Sagen Sie, wie war das Leben damals, dieses Jugendlichsein für Sie?
Ja, ich meine, die erste Antwort ist immer relativ normal, weil man ja gar nichts anderes kannte, ne? Aber das war eben ja so ein Neubaugebiet oder so haben wir damals gesagt, wir haben nicht vom Plattenbau gesprochen, auf der grünen Wiese. Und
die Platte war ja auch was Modernes.
Ja, genau, das war relativ attraktiv. Rostock war sehr zerstört im Zweiten Weltkrieg und da wohnten dann 1945 nur noch 70.000 Menschen. 1989 über 200.000, ich glaube 230.000. Da können Sie sich schon vorstellen, was da alles gebaut werden musste. Also Rostock hat ganz viele von diesen Plattenbaugebieten. 70% der Leute wohnten dann in so einer Platte, sodass das eigentlich der Standard war. Und in der Innenstadt, die sehr zerfallen und runtergekommen war, da wohnten eigentlich junge Leute, Studierende, Studenten oder dann sehr relativ alte Leute, dann mit auch Ofenheizung, einfachen Fenstern und ja, es war alles relativ marode, sodass die Platte, klar, Vollkomfort hat man damals gesagt, ne, mit warmem Wasser aus der Wand und Fernwärme, ist ja heute auch wieder ein großes Thema bei der Energiewende. Und da haben Leute auch gern gewohnt, da haben sie sich drum beworben, sind häufig dann auch über die Betriebe an die Wohnung gekommen. Und Dürtenklein ist so ein bisschen auch eine Ausnahme. Also es gibt sehr unterschiedliche Plattenbaugebiete, auch in Ostdeutschland. Bei einigen gibt es heute Stillstand und auch sozusagen sehr viele soziale Probleme. Dürtenklein war eigentlich immer so was wie so ein Vorzeigeviertel. Mhm. Das war ein bisschen arrivierter, wenn man sich anguckt, wer hat da eigentlich gewohnt. Dann waren die Leute etwas einkommensmäßig, auch bildungs- und berufsmäßig, etwas über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Die sind da hingegangen und das war eben eine sehr bunte Mischung von Leuten.
Dieses Aufbegehren, dieses, ja, was anders machen als die Eltern. Also das hatten wir ja so mit 15, 16, 17, 18. Das hatten Sie sicherlich auch. Wie hat sich das geäußert?
Ja, ich habe lange mit Freunden so Kabaretttheater gespielt, so in so einem halblegalen Bereich, weil man dann eigentlich brauchte man so eine staatliche Lizenz, musste dann vor einer Kommission vorspielen, das ist uns dann immer verweigert worden. Aber es gab auch ein reges Nachtleben in Lüttenklein, man denkt das gar nicht. So ein Jugendclub, Tschetschin hieß der, ein anderer hieß Riga. Und das waren eigentlich Schülerspeisungen tagsüber. Da wurde dann irgendwie, was weiß ich, das Senfei mit Mischgemüse und Stampfkartoffeln rübergereicht. Und abends hat sich das dann verwandelt. Freitag und Samstagabend, da sind Leute aus Berlin angereist. Sogenannte Hippies, hat man damals gesagt. Ne? Also Leute mit Jeansklamotten.
Sind
und
also die Coolen aus der Hauptstadt
sind ja, gekommen. Ja, sind dahin. Ne? Und da wurde eine Live-Musik gespielt. Und das gab eine ganz harte Tür, war ganz schwer, da reinzukommen. Hat sich immer eine riesige Traube gebildet. Und man hat ja eigentlich Cola-Wodka getrunken oder Rostocker Bier. Und nachts sind diese Leute dann natürlich gröhlend da durch das Viertel gezogen. Das mischte sich sozusagen mit dieser Spießigkeit, die es natürlich da auch gab, ne? Und der Kleinbürgerlichkeit, die es da gab. Und dann gab es sozusagen diese Jugendkultur, die eigentlich so eine Anti-DDR auch ein Stück weit war.
Ja, es ist ja im Endeffekt genauso, wie es im Westen in meiner Jugend auch gewesen ist. Natürlich völlig das Gleiche. Wir waren natürlich auch irgendwo gegen die Regierung und fanden das irgendwie auch alles und wollten aufbegehren, logischerweise. Haben Sie denn etwas für sich mitbekommen von so einer Art, Mensch, Unrechtsstaat und da drüben im Westen, die können andere Sachen machen, was wir nicht dürfen. Mir fehlt hier etwas.
Ja, als kleines Kind nicht, aber man muss immer sagen, 1986 kam ja Gorbatschow in der Sowjetunion sozusagen an die Macht und da war schon die Hoffnung da, dass sich da was verändern könnte. Mhm. Die DDR befand sich damals auch schon stark ökonomisch in einer stagnativen Phase und für uns Jugendlichen war natürlich also die Sehnsucht nach Freiheit, nach Möglichkeiten, sich auszuprobieren, die war da und dann ist man ganz oft sozusagen an staatliche Reglementierung gestoßen, ne? Was man nicht darf und was man nicht sollte und das war was, woran wir uns auch abgearbeitet haben. Und mit Perestroika und Glasnost, was dann aus der Sowjetunion von Gorbatschow kam, war schon die Hoffnung da, die DDR würde sich auch ein Stück weit reformieren und öffnen. Also da wurde klarer angesprochen, dass das System auch Defizite hat. Und da haben sich viele Leute dran geklammert. Ich und mein Freundeskreis letzten Endes auch. Und das hat sich dann nicht so bewahrheitet, weil die DDR-Führung stark natürlich auch überaltert, sehr halsstarrig gewesen ist und sich dann dagegen positioniert hat. Und da fing dann auch viel an mit Ausreisebewegung aus der DDR. Mhm. Leute aus dem Umfeld sind dann weggegangen, über Ungarn in die Bundesrepublik oder nach Österreich gegangen. Und da wurde dann auch intensiver diskutiert, wie kann das eigentlich weitergehen mit diesem Land?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man so mit 18, da hat man dann so zusammengesessen mit anderen, hat irgendwie eine geraucht und hat Bier getrunken oder was weiß ich nicht, was man getrunken hat, hat dann über die politische Lage diskutiert. Und gab es schon so Ideen, wo sie hinwollen alle?
Nein, das überhaupt nicht. Also ich war ja auch nicht Teil einer Opposition, sondern wir waren Teil einer Jugendkultur von Heranwachsenden, die irgendwie in der Reibung auch mit den staatlichen Institutionen gegangen sind, ne? Und das auch erfahren haben. War auch so, dass wir mal Auftritte hatten und dann kam vorher jemand vorbei und sagte, ich bin vom Ministerium für Staatssicherheit. Wir beobachten heute mal Ihre Theateraufführung hier und es war dann schon interessant, das zu sehen, ne? Und es gab auch einen spielerischen Umgang durchaus damit, ne? Es war nicht so, dass wir immer Angst hatten, weil wir ja auch gar nicht wussten, was die Folgen hätten sein können, sondern dass wir manchmal auch leichtfertig irgendwie da Dinge gemacht haben, die woanders registriert worden sind. Aber in diesen Diskussionen, ich glaube, die Ausreisebewegung hat eine große Rolle gespielt. Wir haben dann immer gesagt, ja, okay, der Letzte macht das Licht aus oder DDR als der dumme Rest, ne? Also die, die dann noch bleiben, das war so ein geflügeltes Wort.
Der dumme Rest, dann kam 89, dann kam die Wende, der Mauerfall, die Einheit. Ist das ein anderes Leben für Sie gewesen? Leben 1, Leben 2?
Ja, es gibt, glaube ich, für die allermeisten Ostdeutschen, die jetzt nicht ganz jung sind, ne, also keine Nachwendegeneration sind, gibt es doch diese Unterscheidung zwischen das Leben vor der Wende oder vor der friedlichen Revolution und danach, weil das eben starker biografischer Bruch ist. Manchmal auch zum Negativen durch Arbeitslosigkeitserfahrung oder berufliche Deklassierung oder dass Leute dann ja, in Vorruhestand geschickt worden sind, aber oft auch verbunden mit ja, neuen Möglichkeiten, neuen Freiheiten, Dinge zu machen, also zu reisen. Das war natürlich ein ganz starker Wunsch. Aber wir wollten natürlich nicht nach Paderborn, wir wollten lieber nach Paris. Ne? Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Aber die Fantasie ging da nicht unbedingt jetzt in die Provinz der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, sondern dann eher nach Italien, nach Frankreich, nach England oder in die USA. Das waren natürlich Traumorte, wo man gerne hin wollte. Und,
Das ist ja denn so tatsächlich die Freiheit, von der man früher nur so geträumt hat, einfach oder zu wagen geträumt hat. Ja. Plötzlich war sie da. Ja. Das ist schon hart, auch ein harter Kulturschock.
Ja, absolut. Aber man muss auch sehen, das ist biografisch sehr unterschiedlich erfahren worden. Ne? Also jemand wie ich war 21, als die Mauer fiel. Ich konnte natürlich mein gesamtes Berufsleben oder auch eine Bildungsbiografie erst mal anfangen. Ne? Ich konnte anfangen zu studieren. In der DDR gab es keine freie Berufs- und Bildungswahl. Ne? Das ist jetzt selbstverständlich. Man wurde delegiert oder hat auf das nicht bekommen, was man gerne wollte. Das war dann plötzlich möglich. Aber wenn Sie 10 Jahre älter sind, schon im Berufsleben sind, vielleicht auch Kinder haben und Verpflichtungen und auch nicht ohne weiteres mobil sind, dann sieht die Sache ganz anders aus und sie geraten dann in eine Arbeitslosigkeitssituation, weil die Werften schließen. Und da hat sich natürlich dann auch unglaublich viel Frust aufgebaut, ne? Und auch verständlicherweise, weil die Leute gesehen haben, ja, einerseits haben wir mehr Wohlstand und auch mehr Konsummöglichkeiten, auch Reisefreiheit,
aber weniger
aber andererseits eben auch einen extremen Verlust an sozialer Sicherheit, auch existenzielle ökonomische Krisen, ne? Die sind auch dazugekommen und das in der Paarung hat sozusagen so eine ganz bestimmte Mischung eben ausgemacht. Ne? Also es war eben beides eine größere Möglichkeit, sich selber auch zu verwirklichen, aber andererseits auch bestimmte Risiken, die man vorher nicht kannte.
Ja, bleiben oder gehen. Sowas gab und gibt es natürlich auch innerhalb von Familien. Christoph Hemker mit einer Ost- und Westfamilie.
Ah doch, ich weiß, das hinten war der Klassenraum.
4 Jahre geht sie auf diese Schule in Wismar. Melanie Schewe und ihr Vater erinnern sich gut an die Zeit um die Wende vor 35 Jahren. Heute ist hier die Volkshochschule.
Damals war das üblich, aber in allen Schulen, dass es einen Fahnenappell gab. Und zu diesem Fahnenappell standen dann alle Kinder hier auf diesem Platz im Quadrat und haben entweder eine Auszeichnung bekommen, nichts oder auch einen Tadel vor allen. Also das ist schon, finde ich, eine besondere Situation. Darauf verzichtet man ja heutzutage halt schon gerne.
Melanies Vater Dietmar, gebürtig aus Sachsen, ist 45 Jahre lang Schweißer auf der Wismarer Werft.
Das war die spannendste Zeit in meinem Leben. Das war irgendwie war ein richtiger Aufbruch. Die Leute waren alle begeistert. Das war so ein richtiger Neuanfang.
Die Hansestadt blüht auf. Hafen, Innenstadt und Kirchen werden aufwendig saniert.
Wismar war eigentlich total, wie alles in Ostdeutschland, die Städte marode. Häuser grau, verfallen. Und wenn die Wende nicht gekommen wäre, ich glaube, dann würde es Wismar nicht mehr geben.
Melanie macht Abitur, möchte Medienmanagement studieren. Dafür zieht es sie nach Köln und Siegen.
Zum Arbeiten und zum Leben für den Bereich, in dem ich halt später dann arbeiten wollte, gab es ja einfach keine wirkliche Möglichkeit zu bleiben und Geld zu verdienen.
Ihr Glück findet sie schließlich in Hamburg. Hat einen Sohn, eine Tochter und einen Mann, den Jugendfreund aus Wismar. Über ihre Heimat denkt sie oft nach.
Der Osten wird oft halt so dargestellt als ja, die einfältigen Ostdeutschen, die wissen nicht so richtig, wie sie die Verantwortung für sich selbst übernehmen und Das stimmt nicht. Es gibt genug Leute, die tolle Sachen machen und gut durchs Leben kommen, eine tolle Ausbildung haben. Und auf die sollte man auch ein bisschen gucken, finde ich.
Aus Dietmars Nachbarschaft in Zierow bei Wismar sind fast alle jungen Leute weggezogen. Seine Werft durchlebt etliche Krisen und Pleiten. Von einst 6.000 Beschäftigten sind heute noch 600 da.
Der Niedergang ging los, als uns der Ager-Konzern verkauft hat. Und der erste Russe ankam. Er fuhr mit dem Maybach vor, hat dummes Zeug gelabert und ist wieder verschwunden. Hat keine Aufträge gehabt, gar nichts.
Nichts los, oft auch in den Dörfern. Die Menschen ziehen in die Städte. So viele, dass Melanie sich Sorgen um die macht, die noch da sind.
Da fehlt halt so ein bisschen der Zusammenhalt. Die Menschen, die gehen nicht in die Kirche in Ostdeutschland. Die sind nicht in so Gemeindehäusern vereint. Das ist irgendwie, jeder macht so seins. Und ich glaube, was halt total gefährlich ist, gerade bei der jungen Zielgruppe, dass die sich halt auf Instagram oder TikTok und so weiter halt herumtreiben, in ihrer Bubble bleiben und viele Dinge zwar hören, aber nicht diskutieren.
Früher ist Melanie oft in den Jugendclub gegangen, wurde gut betreut. Sowas gibt es heute immer weniger, besonders auf dem Lande.
Ich kann mir vorstellen, dass das helfen würde, mehr Angebote für Jugendliche zu schaffen, mehr Möglichkeiten, mehr Perspektiven, mehr den Austausch zu fördern und diese Frustration einfach nicht entstehen zu lassen.
Leben im Westen oder Osten. Melanie und Vater Dietmar haben eines immer beherzigt, positiv zu denken.
Ja, ist wahrscheinlich ein ganz essentieller Punkt, positiv zu denken. Ungleich vereint, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Und da sagen Sie, der Osten wird immer anders bleiben. Der wird nicht gleich wie der Westen sein. Warum glauben Sie das?
Ja, weil es eben sozusagen diese Trägheit von Strukturen gibt, auch von Mentalitäten, die werden zum Teil weitergereicht. Wir haben selber eine Untersuchung gemacht, da haben wir die Leute gefragt, gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen? Und da sagen die allermeisten Westdeutschen, nee, die gibt es gar nicht mehr. Mhm. Und die allermeisten Ostdeutschen sagen, ja, die gibt's. Und interessanterweise, wenn man das jetzt mal guckt, wie sind eigentlich die unterschiedlichen Altersgruppen, wie reagieren die auf die Frage, dann sieht man im Westen das, was man auch annehmen würde, diejenigen, die deutsche Teilung noch erlebt haben, für die ist das relevanter, diese Ost-West-Unterscheidung. Und bei den unter 25-Jährigen spielt das keine Rolle mehr. Und das findet man im Westen auch. Im Osten ist das anders. Da sagen es auch die Jungen, dass es Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen gibt, sogar ein bisschen mehr als die Älteren. Das heißt, es gibt offensichtlich so ein entstehendes Ostbewusstsein. In den 90er Jahren hat die Politik immer vermieden, von Ostdeutschland zu sprechen. Man hat immer nur von den 5 neuen Bundesländern gesprochen, um diese Gemeinsamkeit so ein bisschen.
Ich finde das übrigens, das finde ich ja ganz schlimm eigentlich. 5 neue Bundesländer, ja. Ist ja eigentlich fast noch schlimmer.
Ja, und jetzt selbstverständlich Ostdeutschland, es gibt ein gemeinsames Band, es gibt eine gemeinsame Geschichte, es gibt, die bezieht sich nicht nur auf die DDR, sondern auch auf die Transformationsjahre. Und Ostdeutschland ist ein eigenständiger Kultur-, Sozial- und auch Erfahrungsraum, den die Leute auch, auf den die Leute auch Bezug nehmen. In unterschiedlichster Weise. Natürlich gibt es das von der AfD, da wird das auch politisch instrumentalisiert. Wenn Björn Höcke sich auf eine Simson setzt und sagt, ich bin Ostdeutscher, man hört das in ostdeutschen Stadien, ob bei Hansa Rostock oder bei Dynamo Dresden, diese Ost-Ost-Ostdeutschland-Rufe. Aber man findet das auch bei jüngeren Studierenden und so weiter. Auch wenn ich Seminare gebe, habe ich neulich gegeben zu Ostdeutschland, ne, also Transformation und Geschichte Ostdeutschlands, da melden sich dann plötzlich 180 Leute für ein Seminar mit 25 Leuten an. Und ganz viele eben, die erst im Jahr 2000 oder 2002 geboren sind.
Das ist ein ostdeutsches Selbstbewusstsein.
Ja, die interessieren sich dafür, die sagen, ja, wir sind ein Stück weit anders, wir müssen das auch thematisieren. Und man ist heute vielleicht auch selbstbewusster, das zu machen. Denn meine Generation und auch die der meiner Eltern, die haben sich eigentlich versucht, geräuschlos einzufädeln in die Bundesrepublik. Bei den Jüngeren, die sind eigentlich selbstverständlich Teil des Ganzen und artikulieren aber auch, dass sie noch diese spezifische ostdeutsche Herkunft haben und verstecken das nicht mehr so ohne weiteres, wie das vielleicht in den ersten Generationen üblich war.
Da muss man ja mal die Frage stellen, ist es überhaupt erstrebenswert, dass alle gleich sind? Ist es nicht sogar eher erstrebenswert, dass Unterschiede vorhanden sind, dass eben der Osten anders ist als der Westen, der Norden anders ist als der Süden? Das ist doch sehr erstrebenswert. Dadurch entsteht Reibung, dadurch entstehen auch wieder Diskussionen, man kommt ins Gespräch und dadurch entsteht etwas.
Ja, ich würde wirklich da differenzieren und sagen, ja, es gibt sozusagen regionale Unterschiede und wir erwarten von niemandem aus Bayern, dass er so wird wie jemand aus Schleswig-Holstein. obwohl man sich das vielleicht manchmal wünschen würde. Dann gibt es Bereiche, wo wir sagen, gleichwertige Lebensverhältnisse, das steht in unserer Verfassung, starke Vermögensunterschiede zwischen Ost und West, auch das Einkommensgefälle, was wir schon besprochen haben, sind vielleicht nicht wünschenswert, da muss man vielleicht auch politisch was tun. Und dann gibt es vielleicht die Frage der Demokratieentwicklung, des Erstarkens von Rechtspopulisten oder auch einer rechtsextremen Partei. Darum müssen wir uns auch kümmern. Aber um das Erste, sozusagen, dass Menschen unterschiedlich leben, auch unterschiedliche Sichten auf die Dinge haben, auch eine unterschiedliche Erfahrung sozusagen zum Thema machen, das ist völlig unproblematisch. Also es wird diese Traditionen geben, die werden auch in Ostdeutschland weiterleben. Und da würde ich sagen, entspannt euch Leute, das ist unproblematisch. Da müsst ihr jetzt nicht erwarten, dass die Ostdeutschen jetzt endlich mal in der Bundesrepublik ankommen. Die sind schon längst angekommen. Wir sind jetzt 34, 35 Jahre.
Also, es gibt ja die Einheit länger fast als die DDR.
Ja,
so.
Also genau. Das immer wieder so zum Thema zu machen, ich glaube, das wird der Sache nicht gerecht, sondern da muss man sagen, da haben sich bestimmte Sachen entwickelt, die werden vielleicht nicht immer ganz genauso bleiben, wie sie jetzt sind, aber sie werden sich auch verändern, aber sie werden diese Tradition immer auch weiter mitschleppen, auch vielleicht neu interpretieren und da würde ich schon sagen, ja, macht euch locker, das ist alles nicht so problematisch.
Ja, das finde ich ein hervorragendes Schlusswort für unsere Sendung heute.
Es war sehr spannend, Ihnen zuzuhören, Professor Mau.
Danke für die Einladung.
Ganz herzlichen Dank. Wir machen ein bisschen in der Richtung weiter morgen, denn mit einer deutsch-deutschen Liebesgeschichte kommt zu uns morgen die wunderbare Schauspielerin Valerie Niehaus. Deutsch-deutsche Liebesgeschichte. Dadurch funktioniert auch vieles. So, morgen Valerie Niehaus bei uns. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18:45 Uhr. Schönen Montag. Tschüss.